Gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Wilde Geschichten von Wilhelm Busch. Die fromme Helene. Erstes Kapitel. Wie der Wind im Trauerwalden tönt des frommen Sängers Lied, wenn er auf die Laster Freuden in den großen Städten sieht. Ach, die sittenlose Presse tut sie nicht in früher Stund all die sündlichen Exzesse schon den Bürgersleuten kund. Offenbach ist in Thalia, hier sind Bälle, da Konzerts. Annchen, Hannchen und Maria hüpft vor Freuden schon das Herz. Kaum trank man die letzte Tasse, putzt man schon den irdischen Neid. Auf dem Balle, auf der Gasse, wimmelt man zum Zeitvertreib. Wie sie schauen, wie sie grüßen, die zierlichen Monsieurs, dort die Damen mit den Füßen, himmlisch hohen Prachtkopös. Und der Jud mit krummer Ferse, krummer Nase und krummer Hos schlängelt sich zur hohen Börse, so tief verderbt und seelenlos. Schweigen will ich von Lokalen, wo der Böse nächtlich prasst, wo im Kreis der Liberalen man den Heiligen Vater hasst. Schweigen will ich von Konzerten, wo der Kenner hoch entzückt mit dem seelenvoll verklärten Opernglase um sich blickt, wo mit weichen Bogenbusen man schön warm besammensitzt, wo der hehre Chor der Musen, wo Apollo selber schwitzt. Schweigen will ich vom Theater, wie von da des Abends spät schöne Mutter, alter Vater, Arm in Arm nach Hause geht. Zwar man zeugt viele Kinder, doch man denkt nichts dabei, und die Kinder werden Sünder, wenn's den Eltern einerlei. Komm, Helinchen, sprach der brave Vormund, komm, mein liebes Kind, komm aufs Land, wo sanfte Schafe und die frommen Lämmer sind. Da ist Onkel, da ist Tante, da ist Tugend und Verstand, da sind deine Anverwandte. So kam Helinchen auf das Land. Zweites Kapitel. Helene, sprach der Onkel Neute, was ich schon immer sagen wollte, ich warne dich als Mensch und Christ. O, hüte dich vor allem Bösen. Es macht Pläsier, wenn eins ist, es macht Verdruss, wenn man's gelesen. Ja, leider, sprach die milde Tante, so ging es vielen, die ich kannte. Drum soll ein Kind die weisen Lehren der alten Leute hoch verehren. Die haben alles hinter sich und sind Gottlob recht tugendlich. Nun gute Nacht, es ist schon später, und gutes Lenchen, bete, bete. Helene geht, und mit Vergnügen geht sie des Onkels Nacht entgegen. Die Nadel hängen so schnell es geht, und Hals und Ärmel zugenäht. Darauf begibt sie sich zur Ruhe und deckt sie warm und fröhlich zu. Bald kommt der Onkel auch herein und scheint bereits recht müde zu sein. Erst nimmt er seine Schlummerprise, denn er ist ja gewöhnt an die diese. Und nun vertauscht er mit Bedacht das Hemd des Tags mit dem der Nacht. Doch geht's nicht so, wie er wohl möcht, denn die Geschichte will nicht recht. Tausend, das ist wunderlich. Der Onkel Leute ärgert sich. Er ärgert sich, doch hilft es nicht. Er siehste wohl, da liegt das Licht. Stets größer wird der Ärger nur. Es fällt die Dose und die Uhr. Krack, stößt er an den Tisch der Nacht, was einen großen Lärm gemacht. Hier kommt die Tante mit dem Licht. Der Onkel hat schon Luft gekriegt. Oh, sündenvolle Kreatur, dich mein ich dort. Ja, schnarche nur. Helene denkt, dies will ich nun auch ganz gewiss nicht wieder tun. Drittes Kapitel. Helenchen wächst und wird gescheit und trägt bereits ein neues Kleid. Na, Lene, hast du schon vernommen? Der fette Franz ist angekommen. So sprach die Tante von dem Achte, in dem sie gerade Kaffee machte. Und, hörst du, sei fein, hübsch, manierlich und zeige dich nicht ungebührlich. Und sitz bei Tische nicht so krumm und gaffe nicht so viel herum. Ganz besonders muss ich bitten, das Grüne, das so ausgeschnitten. Du ziehst mir nicht das Grüne an, weil ich's nun mal nicht leiden kann. Ei, denkt Helene, schläft er noch und schaut auch schon durchs Schlüsselloch. Der Franz, ermüdet von der Reise, tief versteckt im Bettgehäuse. Ah, ja, jam. So gähnt er eben. Es ist wohl Zeit, sich zu erheben und sich allmählich zu bequemen, die Morgenwäsche vorzunehmen. Zum ersten ist es mal so schicklich, zum zweiten ist es sehr erquicklich, zum dritten ist man sehr gestaubt. Und viertens soll man's überhaupt, denn fünftens zählt es das Gesicht und schließlich Schaden tut's mal nicht. Wie fröhlich ist der Wandersmann, zieht er das reine Hemd sich an und neu gestärkt und friedlich heiter bekleidet er sich endlich weiter und erntet endlich still erfreut. Früchte seiner Reinlichkeit. Jetzt steckt der Franz die Pfeife an. Helene eilt so schnell sie kann. Plän, stößt sie an die alte Brause, die oben steht im Treppenhause. Sie kommt auf Pfannchen hergerollt, die Franzens Stiefel holen wollt. Helene rutscht, es rutscht die Pfanne. Die Tante trägt die Kaffeekanne. Da geht es Klirre und Klipp und Klapp. Und auch der Onkel kriegt was ab. Viertes Kapitel. Der Franz, ein Schüler, hochgelehrt, macht sich dabei beliebt und wert. So hat er einstens in der Nacht bei folgendes Gedicht gemacht. Als ich so von ungefähr durch den Wald spazierte, kam ein bunter Vogel, der pfiff und künkelierte. Was der bunte Vogel pfiff, fühlte und begreife ich. Liebe ist der Inbegriff. Auf das andere pfeife ich. Er schenkt Helenen, der Rock ganz hoch erfreut und voller Lob. angenehm. Teils dieser Halt, teils außerdem, wenn in der Küche oder Kammer ein Nagel fehlt, Franz holt den Hammer. Wenn man den Kellerraum betritt, wo es öd und dunkel, Franz geht mit. Wenn man nach dem Gemüse sah im Feld und Garten, Franz ist da. Oft ist zum Beispiel an den Stangen die Bohnen schwierig zu erlangen, Franz aber fasst die Leiter an, das Lenchen gerne nicht fallen kann. Und ist sie dann da oben fertig, Franz ist zur Hilfe gegenwärtig, kurzum, es sei nun, was es sei, der fette Franz ist gern dabei. Indessen ganz in Besonderheit ist er voll Scherz und Lustbarkeit. Schau, schau, er schlupft und pufft im Grunde ein Frosch herum, gleich hat er ihn, und setzt ihn heimlich nackt und bloß, den Leuten sein Tobaksdos. Wie nun der sanfte Onkel Neute sich eine Prise schöpfen wollte, hops da, mit einem Satze saß der Frosch an Neuten seiner Nas. Platsch, springt er in die Tasse gar, worin noch schöner Kaffee war. Schluck, sitzt er in der Butterwemme, ein kleines Weilchen in der Klemme. Putsch, ach, der Todesschreck ist groß. Er hupft in Tante ihren Schoß. Der Onkel ruft und zieht die Schelle. Hilf, Hannchen, Hannchen, komm schnelle. Und Hannchen ohne Furcht und Bangen entfernt das Scheuser mit der Zange. Nun kehrt die Tante auch zum Glück ins Selbstbewusstsein zurück. Wie hat Helene da gelacht, als Vetter Franz den Scherz gemacht. Eins aber war von ihm nicht schön. Man sah ihn oft bei Hannchen stehen. Doch jeder Jüngling hat wohl mal eine Hand fürs Küchenpersonal. Und sündhaft ist der Mensch im Ganzen. Wie betet Hähnchen da für Franzen? Nur einer war der heimlich Gräute. Das ist der ahnungsvolle Neute. Natürlich tut er dieses bloß in Anbetracht der Tobaksdos. Er war auch wirklich voller Freude, als ihm vorbei die Ferienzeit. Und Franz mit Schrecken wiederum zurück muss aufs Gymnasium. Fünftes Kapitel. Und wenn er sich auch ärgern sollte, das schert mich dieser Onkel Neute. So denkt Helene leider Gott und schreibt dem Onkel Graf zum Trotz. Geliebter Franz, du weißt es ja, dein bin ich ganz. Wie reizend schön war doch die Zeit, wie himmlisch war das Herz, da freut es in den Schnabel, Bohnen drin, Pilzen und Blumen, wenn ich das herzlich küsste. Ach Gott, was die Tante wüsste. Und ach, wie ist es hier zu lang, doch jetzt so schrecklich angebrannt. Der Onkel ist verblut, recht dumm, die Tante muttert so herum, beide sind so furchtbar fromm. Wenn's irgend möglich, Franz, so komm und trockne meine Sehnsuchtsträne. 10.000 Küsse von Helene. Jetzt sieht man ja, doch weh, alsbald ruft Onkel Neute donnernd, halt! Und an Helenes Nase stracks klebt das erhitzte Siegelwachs. Sechstes
Links
schnell sucht Monty zu entrinnen, doch er kann nicht mehr von hinnen. Wehe, Monzel, Sehne kriegt Tote, Siegellack und Licht. Allererst tut man die Tote an das schweißbehaarte Rote, dann das Lack, nachdem's erhitzt, auf die Tote, bis sie sitzt. Drauf hält man das Licht daran, dass die Tote brennen kann. Jetzt lässt man den Monzel los. Wow, wie ist die Hitze groß? Achtes Kapitel. Wenn's einer davon haben kann, so bleibt er gerne dann und wann des Morgens, wenn das Wetter kühle, noch etwas liegend auf dem Fühle und denkt sich so in seinem Sinn, na, denn wir machen bis hin. Und denkt so hin und denkt so her, wie dies wohl wär, wenn das nicht wär. Und schließlich wird es ihm zu dumm, er wendet sich nach vorn um, keucht von der warmen Lagerstätte und geht an seine Toilette. Die Proprietät ist stets zu schätzen, doch kann sie manches nicht ersetzen. Der Mensch wird schließlich mangelhaft, die Glocke wird im Bett gerafft. Mehr ist hier schon die Kunst zu loben, denn Schönheit wird durch Kunst gehoben. Allein auch dieses auf die Dauer fällt doch dem Menschen schließlich sauer. Es sei, sprach Lena heute früh, ich nehme Schmuck und Kompanie. G.J.C. Schmuck, schon längst bereit, ist dieser halt gar hoch erfreut. Und als der Frühling kam ins Land, war Lena noch ein Schmuck genannt. Neuntes Kapitel. Es war Heidelberg, das sich erwählten als Freudenort die Neuvermählten. Wie lieblich wandelt man zu zweit in das Schloss hinauf im Sonnenschein. Ach, sieh mal, geliebter Schorsch, hier diese Trümmer alt und morsch. Ja, sprach er, aber diese Hitze, und fühle nur mal, wie ich schwitze. Ruinen machen vielen Spaß, auch sieht man gern das große Fass und alle Ehrfurcht, muss ich sagen. Alsbald so sitzt man froh im Wagen und sieht das Panorama schnelle vorüberziehen bis zum Hotelle. Denn Spargel, Schinken, Koteletts sind doch mitunter auch das Netz. Psst, Kellner, stellen Sie eine kalt. Und, Kellner, aber möglichst bald. Der Kellner hört des Fremden Wort, ist aus der Frack schon eilt er fort. Wie lieb und luftig Persiblase der Witwe Kiko in dem Glase. Gelobt seist du viel tausendmal. Helene blättert im Journal. Psst, Kellner, noch einmal so eine. Helene, ihre Uhr ist 9. Der Kellner hört des fremden Wort, ist aus der Frack schon eilt er fort. Wie lieb und luftig perlt die Blase der Witwe Kiko in dem Glase. Psst, Kellner, noch was von dem? Helene, ihre Uhr ist 10. Schon eilt der Kellner endlich fort. Helene spricht ein ernstes Wort. Der Kellner leuchtet auf der Stiegen. Der fremde Herr ist voll Vergnügen. Pitsch, siehe da, er löscht das Licht. Triumphs liegt er da und rührt sich nicht. Zehntes Kapitel. Viele Madams, die ohne Sorgen in Sicherheit und wohlgeborgen denken, pah, es hat noch Zeit und bleiben ohne Frömmigkeit. Lobenswert ist da Helene. Helene denkt nicht so wie jene. Nein, nein, sie wandelt oft und gerne zur Kirche hin auf stumme Ferne und schaut mit demutsvollem Blick drei Schritte hinterwärts zurück. Das Buch der Lieder in der Hand folgt seiner Herrin unverwandt. Doch ist Helene nicht allein, nur auf sich selbst bedacht, oh nein. Ein guter Mensch gibt gerne Acht, ob auch der andere was Böses macht. Und strebt durch häufige Belehrung nach seiner Besserung und Bekehrung. Schau, sprach sie einstens, deine Taschen sind oft so dick. Schau, tust du naschen? Siehst du, wo ich dachte es gleich, oh Schande, denk an das Himmelreich. Dies Wort drang ihm in die Natur, so dass er schleunigst Besserung schwur. Doch nicht durch Worte nur allein will man den anderen nützlich sein. Helene strickt die guten Jacken, die so erquicklich für den Nacken. Wenn draußen die Winde. Sie fertigt auch die warme Binde, denn diese ist verfällt neben zur Winterszeit ein wahrer Segen. Sie pflegt mit herzlichem Pläsier sogar den Fränkischen Offizier, der noch mit mehreren dieses Jahr im Deutschen Reiche sesshaft war. Besonders aber tat ihr Leid der armen Leute. Da der Arzt mit Ernst geraten, den Leib in warmen Wein zu baden, so tut sie's auch. Oh, wie erfreut ist nun die Schar der armen Leute, die sich recht innerlich zu laden, doch auch nur etwas Warmes haben. Elftes Kapitel. Viele Freude macht die männlich bekannt, für Mann und Weib der heilige Ehestand. Und lieblich ist es für den Frommen, der die Genehmigung dazu bekommen, wenn er sodann nach der üblichen Frist glücklicher Vater und Mutter ist. Doch manchmal ärgert man sich bloß, denn sie Ehe kinderlos. Dieses erfuhr nach einiger Zeit Helene mit großer Traurigkeit. Nun wohnte allda ein frommer Mann bei seinem Peterich nebenan. Von Frauen und Jungfrauen weit und breit hoch gepriesen mit seiner Gelehrsamkeit. Ist mal der freilich schon etwas kränklich. O meine Tochter, sprach er bedenklich, dieses ist ein schwierig Kapitel, da helfen allein die geistlichen Mittel. O meine Beste, ist dies mein Rat, schreite hinauf den steilen Pfad und folge der seligen Pilgerspur, den Chausemont de Bon Secours. Denn dort, berühmt seit alter Zeit, steht die Wiege der Fruchtbarkeit. Und wer allda sich hinverfügt und wer allda die Wiege gewiegt, der spüret bald nach selbig der Fahrt, dass die Geschichte anders ward. Solches hat noch vor etlichen Jahren leider Gott sein Jungfer erfahren, welche in dem bis dat Wiesen aus unbedarften kindlichem Vergnügen, die Wiege hat angefangen zu wiegen. Und ob sie schon nur ein wenig gewiegt, hat sie dennoch ein ganz kleines Kind gekriegt. Auch kam da ein frecher Pilgersmann, der rüber das Vorwurz zu wiegen an. Darauf nach etwa etlichen Wochen, nachdem man dieses verübt und verbrochen und doch nur wenige Kinder gehabt. Ich höre, das ist so netten Leute. Video und Trost sei dir erschienen. Zeuge hin in Frieden. 12. Kapitel. Hoch von gnadenreicher Stelle winkt die Schenke und Kapelle aus dem Tal zu der Höhe in dem seligen Gedränge andachtsvoller Christenmenge fühlt man froh des anderen Nähe. Denn hervor aus Herz und Munde, aus der Seele tiefsten Grunde haucht sich warm und innig an Pilgerin und Pilgersmann. Hier vor allen schuhbestaubt, warm ums Herze, warm ums Haupt, oft erprobt in ernster Kraft, schreitet die Herzgeboderschaft. Hierzu kommt die Jungferngilde, auf die Lippenharmonie in den Busen Engelsmilde, in der Hand des Paraply. O, wie liebt mich Tünchelchor, Bruder Jochen geht vor. Aber dort im Sonnenscheine geht Helene traurig heiter, sozusagen ganz alleine. Denn ihr einziger Begleiter steht verklärt im Sonnenglanz, ist der gute Vetter Franz, den seit kurzem die Bekannten nur den Heiden Franz benannten. Traurig weilen sie zu zweit als zwei fromme Pilgersleut. Gott sei Dank, jetzt ist man oben. Und mit Preisen und mit Loben und mit Eifer und Bedacht wird das Nötige vollbracht. Freudig eilt man nun zur Schenke, freudig greift man zum Getränke, welches schon seit langer Zeit in des Klosters Einsamkeit ernst besonnen, still vertraut. Hierbei schauen sich innig an Pilgerin und Pilgersmann. Endlich nach des Tages Schwüle naht die sanfte Abendkühle. In dem goldenen Mondenschein geht Helene froh und heiter, sozusagen ganz alleine. Denn ihr einziger Begleiter steht verklärt im Mondesglanz, ist der heilige Vetter Franz. Traulich ziehen sie heim zu zweit als zwei gute Pilgersleut. Doch die Erzgeboderschaft und den Jungfern Tugendhaft, die sich etwas sehr verspätet, sind jetzt erst angebetet. O, wie liebt mich Tünchelchor, Bruder Jochen geht vor. Schau, da kommt von ungefähr eine Droschke noch daher. Er, der diese Droschke fuhr, frech und ruchlos von Natur, heimlich denken, Papperlapp, tut seinen Hut nicht ab. Weh. Schon schauen ihn grollend an, Pilgerin und Pilgersmann. Zwar der Kutscher sucht mit Klappen anzuspornen seinen Rappen, aber Jochen schiebt die langen Jungfern Bundesfahnenstange durch die Hinterräder quer. Schropp! Uns Fuhrwerk geht nicht. bei den Beinen, bei dem Rocke, zieht man ihn von seinem Bocke. Jungfer Nanni mit der Krücke stößt ihm häufig ins Genicke. Aber Jungfer Adelheid treibt die Sache gar zu weit. Wenn sie sticht in Kampfeshitze mit des Schirmes scharfer Spitze, und vor Schaden schützt ihn bloß seine warme Lederhose. Drauf so schauen sich fröhlich an Pegelin und Petersmann. Fern verklingt der Jungfernchor, ohne Jochen nicht vor. Doch der böse Kutscher, dem eines dieses nicht genehm, meldet eilig die Geschichte bei dem hohen Stadtgerichte. Dieses ladet eiligst vor Jochen und den Jungfernchor. Und das Urteil wird gesprochen, oder Jochen kriegt 3 Wochen, aber Jungfernbruderschaften sollen für die Kosten haften. Ach, da schauen sie sich traurig an, Pegelin und Pegersmann. Dreizehntes Kapitel. Wo kriegen wir die Kinder her, wenn Meister Klapperstorch nicht wär? Er war's, der Schmöcks in letzter Nacht ein kleines Zwillingspaar gebracht. Der Vetter Franz mit mildem Blick hub an und sprach, o welches Glück, welch kleine freundliche Kollegen, das ist für wahr zwiefacher Segen. Drum töne zwiefach Preis und Ehr, Herr Schmöck, ich gratuliere sehr. Bald drauf um 12 ging Schmöck herunter, so recht vergnügt und frisch und munter, und endlich setzt er sich zu Tische, denn heute gibt's Salat und Fische. Autsch, eine Kälte kommt verquer, und Schmöck wird blau und hustet sehr, und hustet, bis ihm der Salat aus beiden Ohren fliegen tat. Bums, da, er schließt den Lebenslauf. Der Sohn fängt schnell die Flasche auf. Oh, sprach der Sohn, es ist ein Graus. Wie schnell ist doch das Leben aus. Vierzehntes Kapitel. Oh, Franz, spricht Lene und sie weint. Oh, Franz, du bist mein einziger Freund. Ja, führt der Franz mit mildem Hauch. Ich war's, ich bin's und bleib es auch. Nun gute Nacht, schon tönt es 10, will's Gott, auf bald dich wiedersehen. Die Stiegen steigt es sanft hinunter, schau, schau, die Kati ist noch munter. Das freut den Franz, er hat nun mal einen Hang fürs Küchenpersonal. Der Jean, der heimlich näher schlich, bemerkt die Sache zornig, von großer Eifersucht erfüllt, hebt er die Flasche rasch und wild und kracks. Es dringt der scharfe Schlag bis tief in das Gedankenfach. Es ist aus, der Lebensfaden bricht. Lene naht, es fällt das Licht. Fünfzehntes Kapitel. Ach, wie ist der Mensch so sündig, wenn Lene gehe in dich. Und sie eilet tief erschüttert zu dem Schranke, schmerzdurchzittert. Fort! Die felsgesimmten Zöpfe, Schminke und Pomadentöpfe. Fort! Apparate, Lüste, hochgewölbtes Herzgerüste. Fort vor allem mit dem Übel. Ende von Die fromme Helene. guten Berg.